Starke Demokratie, der Podcast.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich bin Meinolf Meyer und führe heute durch das Podcastgespräch für Starke Demokratie. Ich bin einer der Aktiven und Gründer des Vereins Starke Demokratie und habe heute Kai Stolpmann zu Gast, über den ich mich sehr freue. Hallo Kai.
Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dem Podcast heute dabei sein kann.
Ja, das ist toll. Ich freue mich auch schon ganz doll. Was wir so vorhaben zusammen heute, hatten wir uns überlegt in dem Vorgesprächen. Wir werden ein bisschen kennenlernen, wer du bist und was deine Organisation, das Zentrum für betroffene rechte Angriffe mit der schönen Abkürzung Zebra, die dazu passt, tut und wie das in der Verbindung steht zu den Themen, die uns bei Starke Demokratie wichtig sind. Da werden wir immer natürlich ab und zu mal spezifischer an Beispielen versuchen, deutlich zu machen, was ihr tut. So unsere Hoffnung, aber auch mal allgemein drüber hirnen, was wir mit diesem Thema eigentlich gemeinsam als Menschen in unserer Gesellschaft tun können und das Ganze hoffentlich interessant haben. Genau. Kai, du bist bei Zebra e.V., aber ich würde am Anfang gerne ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit geben, dich auch kennenzulernen. Bei den Blind Auditions von Voice of Germany im Fernsehen wird am Ende immer gefragt, wer bist du, woher kommst du? Das ist so eine schöne, offene Frage, die ich dir jetzt auch gerne stellen möchte, wenn du mal einfach so beleuchtest, wie man sich vorstellen muss, wer du bist. Schieß mal los.
Nun ja, ursprünglich komme ich tatsächlich aus dem Süden Deutschlands. Tatsächlich lebe ich jetzt mittlerweile aber schon seit vielen Jahren in Schleswig-Holstein. Habe hier meinen Master gemacht und meine Promotion damals so im Schnittbereich von Politikwissenschaften und Germanistik und parallel auf Honorarbasis bei einer politischen Stiftung gearbeitet. Und so bin ich dann letztlich auch bei Zebra gelandet, weil eine der Veranstaltungen, die ich bei dieser politischen Stiftung organisiert habe, sich um das Thema Beratung für Betroffene von rechten Angriffen gedreht hat. Und wir im Rahmen von dieser kleinen Fachtagung, würde ich es jetzt mal nennen, damals festgestellt haben, dass es eine solche Beratungsstelle, wie es sie jetzt eben mit Zebra, Zentrum für Betroffene rechter Angriffe in Schleswig-Holstein gibt, damals noch nicht gegeben hat.
Wie war das denn, als du dein Studium begonnen hast, ich sag mal, als du so 19 warst, was wolltest du da werden? Hat sich das schon in so eine Richtung abgezeichnet oder ist das so das Leben, was sich jetzt dahin gespült hat, wo du jetzt bist? Wie muss ich mir vorstellen, was waren sonst so deine Pläne? Außer das, was dich dann gepackt hat am Ende aus dieser Arbeit heraus, so wie ich auch dich erlebe mit deiner Motivation für die Arbeit.
Tatsächlich hatte ich damals mit 19 ganz, ganz andere Pläne. Ich wollte damals eigentlich so in den Kulturbereich und Veranstaltungen organisieren und derlei Dinge tun. Vielleicht auch, weil ich selber sozusagen früher mich mit solchen Sachen intensiv beschäftigt habe, da das ein Stück weit ein Hobby von mir war. Und im eher politischeren Bereich bin ich dann, ja, mehr oder minder zufällig gelandet, wenn man ehrlich ist.
Wenn man zu deinem Namen recherchiert, kommt man auf eine Veröffentlichung, die beschäftigt sich mit Linguistic Landscapes. Hast du von der Arbeit noch irgendeinen Bezug zu deinem heutigen Tätigkeitsfeld oder ist das eher eine, wie manche Dinge, die man so im Leben so tut, eher ein Blick in die Vergangenheit, wenn du den Begriff jetzt von mir hörst?
Tatsächlich ist das jetzt dann doch eher ein Blick in die Vergangenheit. Ich glaube, mit der jetzigen Arbeit hatte höchstens noch insofern zu tun, als dass ich damals ja quasi sichtbare Sprachen von Migrantinnen und Migranten im öffentlichen Raum untersucht habe und mich dementsprechend da auch schon sehr intensiv mit der Migrationsgeschichte in Deutschland auseinandergesetzt habe. Da könnte man jetzt noch gewisse Anknüpfungspunkte zu meiner jetzigen Tätigkeit sehen, aber darüber hinaus geht das eigentlich nicht.
Okay. So, was ist denn deine jetzige Funktion? Erzähl mal, was ist deine formale Funktion und was machst du bei Zebra? Jetzt erstmal nur als Person und dann danach sollten wir auch nochmal klären, was ihr generell macht. Der Name gibt das schon gut wieder, der ist toll. Habt ihr ein bisschen uns was voraus mit dem plakativen Namen, den wir uns gegeben haben? Weil euer Name sagt das schon. Erzähl erstmal, was ist deine Funktion? Wie lange bist du schon dabei? Und was tust du da?
Naja, meine Funktion lässt sich eigentlich auf ein einziges Wort runterbrechen. Ich bin Berater. Ich berate Menschen, die betroffen sind von rechten, von rassistischen, von antisemitischen Angriffen. Was ich dann in der Praxis tue, das geht ganz stark darin über, was die Kernaufgabe von Zebra als Organisation ist. Wir sind ja eine Beratungsstelle und dementsprechend ist meine Aufgabe eben die emotionale Unterstützung von Betroffenen. Ich gebe Informationen über rechtliche Möglichkeiten, ich begleite mit zur Polizei, ich mache psychosoziale Beratung, unter Umständen auch fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Das Gesamtspektrum der Tätigkeiten ist also relativ breit. Ich glaube, man kann es am Ende immer runterbrechen auf ein kommunikativ Menschen, die einen solchen Angriff erlebt haben, dabei unterstützen, den für sich richtigen Weg zur Bewältigung der Tat zu finden.
Spannend. Das ist ja genau eines der Unterstützungsleistungen oder eine der Unterstützungsleistungen, die von Hass und Gewalt bedrohte Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch benötigen, solche Leistungen, wie ihr die ja bringt. Da stelle ich mir vor, wenn es dann tiefer und genauer wird, das klingt für mich so, du wirst es gleich nochmal erzählen, dass es auch längere Prozesse sind, wie man Menschen begleitet, dass man da ja eigentlich dann entweder Jurist oder Psychologe oder sonst irgendwas sein muss. Wie gehst du damit um? Jetzt, vielleicht, wenn du mal so ein Beispiel sagst von einem Fall, an dem du gerade oder einer Person, der du gerade hilfst, vielleicht kann man das damit am besten klar machen, wie wir uns das sowas vorstellen müssen, wie die Beratung dann ankommt und wie ihr Fachlichkeit sicherstellt. Da ist ja sicherlich guter Wille nicht allein ausreichend. Dass es mehr ist, nur als der gute Wille, ist klar. Aber wie bündelt ihr dann Kompetenz zum Beispiel, sodass dann auch die richtigen Sachen ankommen.
Tatsächlich glaube ich, tatsächlich gebe ich dir vollkommen recht, dass der gute Wille alleine dabei weitem nicht ausreichend ist. Wir bei Zebra legen auch wirklich sehr, sehr großen Wert auf die Qualifikation von unseren MitarbeiterInnen und Mitarbeitern. Ich bin da eher die Ausnahme in dem Sinn, dass ich ja vorhin gesagt hatte, ich komme eher aus dem politikwissenschaftlichen Bereich. Alle anderen bei uns im Team sind Sozialpädagoginnen oder haben soziale Arbeit studiert. Und bei mir ist es dann tatsächlich auch so, dass ich mich eben zu diesem Gebiet über einen längeren Zeitraum hin fortgebildet habe, um diese Form von Beratung leisten zu können. Wenn wir uns mal die konkrete Arbeit anschauen und das, was ich dann im Einzelfall tue, dann können das ganz unterschiedliche Dinge sein, weil die Betroffenen und die Angriffe natürlich immer individuell verschieden sind. Häufig sind es solche Sachen wie, dass sich die Betroffenen nicht mehr sicher fühlen und wir mit ihnen dann zur Wiederherstellung des Sicherheitsgefühls arbeiten. Oder dass sie Angst haben, auf der Straße den Täter wiederzutreffen. Dass sie merken, das Ganze hat psychische Folgen und wir dann vielleicht auch versuchen rauszukriegen, sind die so schlimm, dass es sinnvoll wäre, an der Stelle eine Therapie zu beginnen? Das Feld ist also ein relativ weites und wie gesagt, von Beratung zu Beratung wirklich individuell verschieden.
Kannst du mal einfach einen Tag aus der Woche rausgreifen? Wir sprechen uns heute an einem Donnerstag, die Woche ist schon fast rum, wo du vielleicht uns erklären kannst, an so einem Tag, wie der bei dir abläuft, dass man das so ein bisschen plastisch sich vorstellen kann. Also mit wie vielen Menschen, also wie viele Fälle sind das dann gleichzeitig und hast du da eher Recherchearbeit oder dann jeden Tag Kontakt? Also vielleicht nimmst du einfach mal so einen Arbeitstag raus aus den letzten Tagen, der dir noch gut vor Augen ist, wo du so ein bisschen berichtest, ohne natürlich jetzt den Fall namentlich zu nennen. Was du dann da gemacht hast. Ich glaube, das ist dann gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe und Vorstellungsvermögen für uns, die das zuhören.
Also ich glaube, man sollte keinen Arbeitstag jetzt nehmen in Zeiten der Corona-Pandemie, weil unsere Tätigkeit jetzt sich schon ein bisschen unterscheidet von der Arbeitsweise, die wir sonst haben. Normalerweise würde ich sagen, sind unsere Arbeitstage oder ist mein Arbeitstag so in drei Teile geteilt. Ein Drittel sind die Gespräche mit den Betroffenen selber. Das ist mal eines pro Tag, das sind mal zwei pro Tag, aber ungefähr in der Größenordnung bewegt sich das. Das zweite Drittel ist der Teil der Dokumentation. Also im Endeffekt die Sachen, die in den Gesprächen besprochen wurden, zu dokumentieren und darüber hinaus Unterstützungsleistungen zu organisieren, wenn das notwendig sein sollte. Also zum Beispiel, wenn wir einen betroffenen Geflüchteten haben und der selber aufgrund der Sprachbarriere nicht in der Lage ist, einen Entschädigungsantrag zu stellen, dann kann es gut sein, dass in der Zeit eben auch meine Arbeit an diesem Antrag mit einfließt. Oder wenn wir eine Betroffene haben, die sagt, ich würde gerne einen Selbstverteidigungskurs machen wollen und sie das aus irgendwelchen Gründen nicht selber organisieren und nicht selber recherchieren kann, das wäre natürlich immer der Optimalfall, dann wäre es eben auch meine Aufgabe in diesem zweiten Drittel, das ich jetzt genannt hatte, quasi da Informationen zusammenzusuchen. Das dritte Drittel ist dann der Bereich der Vernetzung. Das heißt, wir sind in unserer Arbeit ganz stark darauf angewiesen, mit unterschiedlichsten Organisationen im Land vernetzt zu sein und mit denen im Austausch zu sein, um im Zweifelsfall auch von denen tatsächlich erst über rechte Angriffe informiert zu werden. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Betroffenen sich von sich aus bei uns melden würden. Dafür müsste man erst mal auf die Idee kommen, dass es so ein Angebot gibt. Man müsste von Zebra wissen. Das ist bei nicht allen Menschen der Fall. Und auch dann gibt es immer noch, naja, soziale Hürden, sich in so eine Beratungssituation zu begeben. Wir versuchen, diese Hürden möglichst niedrig zu halten, indem wir wirklich mit ganz, ganz vielen Organisationen, wo Betroffene vernetzt sind, mit Communities in Kontakt zu stehen, damit die uns im Zweifelsfall sagen, wenn es zu einem Angriff kommt und wie wir Kontakt zu den Betroffenen aufbauen können.
Also ich habe dann so, ich stelle mir so vor, auch wenn das natürlich nicht die Einteilung des Tageskalenders ist, ein Drittel Gespräch mit Betroffenen, ein Drittel Verarbeitung, ein Drittel Vernetzung, um sozusagen vor und nach den Fällen der Betroffenen mit den jeweiligen Communities und Partnern, mit denen ihr über diese Menschen überhaupt in Kontakt kommt, zu arbeiten. Ganz interessant. Wir hören, dass die Betroffenen sich gar nicht bei euch melden. Das war bei Hate Aid, mit denen wir vor kurzem gesprochen haben. Die haben eine Hotline für Betroffene. Das genau andere Modell, wo man sozusagen anrufen muss und anrufen kann. Und die haben ja auch viel Öffentlichkeit bundesweit bekommen von zumindest Menschen, die sich für Gewalt übers Internet interessieren. Ihr habt also, wie du sagst, Organisationen, die dann den Betroffenen von eurem Angebot berichten. Und dann geht ihr aktiv auf die Leute zu, die Opfer von Gewalt in verschiedenen Formen gewesen sind. Kannst du mal sagen, welche Art von Vorfällen das so typischerweise sind, die im Land Schleswig-Holstein eure Arbeit dann auslösen und die dann dazu führen, dass ihr hingeht und Hilfe anbietet?
Genau. Also prinzipiell ist es natürlich schon so, dass es auch immer wieder Leute gibt, die auf uns zukommen. Aber wir wollen uns darauf eben nicht verlassen, nur um das vielleicht noch mal ein bisschen gerade zu ziehen, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Wenn man sich die Vorfälle anschaut, von denen wir reden, und wenn man so will, die Tatbestände, dann sind das ganz unterschiedliche Dinge. Das beginnt bei den Themen Bedrohung und Nötigung. Egal ob offline oder online, an der Stelle haben wir vielleicht auch eine kleine Schnittmenge mit der Arbeit von Hate Aid, gerade wenn es eben im digitalen Raum zu Bedrohungen oder Nötigungen kommt und die Betroffenen aus Schleswig-Holstein sind natürlich, dann ist das auch etwas, was wir genauso beraten würden. Es geht dann über gezielte Sachbeschädigungen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es sich um eine Sachbeschädigung handelt, die sich konkret gegen einen Menschen oder mehrere Menschen richtet, nicht eine, ja, zum Beispiel ein Hakenkreuz unter einer Brücke würde da jetzt wahrscheinlich nicht dazu gehören, weil das nicht zielgerichtet gegen eine betroffene Person ist. Und dann haben wir den ganzen Bereich Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen und darüber hinaus versuchte Tötung, Brandstiftung. All das ist sozusagen der Bereich, den wir beraten. Ich kann das dementsprechend abgrenzen von der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle, die ja, wie der Name schon nahelegt, eben zum Thema Diskriminierungserfahrung beraten würde. Da sind wir dann wiederum nicht zuständig.
Arbeitet ihr auch mit ehrenamtlichen Initiativen zusammen in den Communities, die ihr da beobachtet oder wo Meldungen, Fälle draus kommen? Also, oder andersrum gefragt, für unseren konkreten Fall Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, wenn ihr habt vielleicht schon mal auch, ich glaube, so hattest du es mir schon im Vorweggespräch gesagt, auch politisch aktive Menschen, die sich bei euch in der Beratung befinden. Über welchen Weg kommen die dann? Ist das dann irgendwie über die Polizei oder über das Innenministerium oder melden die sich selbst? Wenn jetzt ein politisch aktiver Mensch oder in einem politischen Amt tätiger Mensch Opfer eines Übergriffs oder einer Bedrohung geworden ist, wie muss ich mir das in dem Bereich vorstellen, der bei uns für unsere Hörer besonders spannend ist, weil da ja auch die Frage ist, ob dann Menschen aus Schleswig-Holstein bei euch oder in anderen Ländern dann in ähnlichen Initiativen, die es dort gibt, eure Arbeit auch in Anspruch nehmen können.
Also tatsächlich unterscheiden sich die Kontaktwege von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern kaum von den anderen betroffenen Gruppen, mit denen wir zu tun haben. Generell kann man an der Stelle sagen, dass es unterschiedliche Kontaktwege gibt. Ich kann die mal einmal kurz skizzieren. Das eine ist ganz trivial natürlich, die Betroffenen melden sich bei uns. Die zweite Möglichkeit ist, wir erfahren in irgendeiner Form aus den Medien oder aus den sozialen Medien von einem solchen Vorfall und gehen von uns aus auf die Betroffenen zu. Das mag also sein, dass meinetwegen in einer Zeitung ein kurzer Bericht über einen entsprechenden Angriff steht und wir dann eben versuchen rauszukriegen, wie könnte man den Kontakt zu der Person herstellen. Bei Lokalpolitikern ist das meistens relativ einfach, weil die ja, da kann man einfach über die Partei den Kontakt in aller Regel sehr, sehr gut herstellen. Wenn wir dagegen in der Zeitung nur einen Bericht haben, der sinngemäß lautet, dass drei Jugendliche mit Migrationshintergrund an einem Bahnhof der kleinen Stadt XY zusammengeschlagen wurden, dann kann es viel aufwendiger sein, da tatsächlich aktiv den Kontakt herzustellen und die Betroffenen zu recherchieren. Die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir aus Polizeimeldungen von entsprechenden Angriffen hören. Dann ist es natürlich so, dass die Polizei uns aus Datenschutzgründen vollkommen zu Recht nicht mitteilen darf, um wen es sich an der Stelle handelt. Da arbeiten wir dann mit sogenannten Kontaktbriefen. Das heißt, wir geben quasi der Polizei einen Brief, dass wir von der entsprechenden Polizeimeldung gelesen haben, dass wir es für möglich halten, dass dort eine entsprechende politisch rechte Tatmotivation zugrunde liegt und bitten die Polizei quasi darum, diesen Brief an die Betroffenen weiterzureichen, damit die dann eben auf dem Weg von unserem Angebot erfahren und sich bei uns melden können. Und die vierte Möglichkeit ist letztlich, dass wir über ehemalige Betroffene, die wir vielleicht schon beraten haben, von entsprechenden Vorfällen erfahren. Also zum Beispiel, dass jemand sagt in der Beratung, ja, mir ist das und das passiert, aber mein Bruder, meine Freundin, was auch immer, die hat vor einem halben Jahr auch schon was ganz Ähnliches erlebt. Dann sagen wir an der Stelle natürlich, ja, das tut uns schrecklich leid, aber wir würden dann trotzdem gerne versuchen, die Person zu unterstützen, die Person zu beraten. können Sie vielleicht auf unser Angebot hinweisen? Und die letzte Möglichkeit, die hatten wir vorhin im Endeffekt schon, nämlich der Kontakt über Vernetzungspartner. Das geht bei uns von den Parteien über ja, Migrationsinitiativen, LGBTIQ-Organisationen, Gruppen, in denen Menschen, die sich vielleicht auf aktivistischer Ebene gegen rechts engagieren. Das ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum bis hin zu jüdischen Gemeinden oder muslimischen Gemeinden. All das sind im Zweifelsfall Vernetzungspartner für uns, mit denen wir versuchen, regelmäßig in Kontakt zu sein, damit die unser Angebot kennen und Betroffene eben darauf hinweisen können.
Wie wird das alles bezahlt? Ihr seid ja eingebunden in, ich glaube, größere Initiativen. Erklär doch mal, wo das Geld herkommt und wie die Struktur ist, aus der ihr sozusagen, aus der ihr lebt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal spannend zu wissen, weil dann kann man auch gezielter, wenn man in einem anderen Bundesland ist, auch dann die entsprechenden Organisationen finden, die ähnliche Leistungen oder die gleichen Leistungen, die es dort ja gibt, auch suchen und finden.
Ja, das eine hat leider nur wenig mit dem anderen zu tun, sozusagen. Also wir werden finanziert aus dem Bundesprogramm Demokratie leben, das beim Bundesfamilienministerium angesiedelt ist, und aus dem Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, das in Schleswig-Holstein beim Innenministerium angesiedelt ist. Das sind also sozusagen unsere Geldgeber, die uns und unsere Arbeit finanzieren. Für die Frage, wie man, wenn man vielleicht diesen Podcast in Hamburg oder in Niedersachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern hört, dann eine entsprechende Beratungsstelle vor Ort findet, ist die Information aber gar nicht so richtig hilfreich, weil andere Beratungsstellen, also aus ganz anderen Fördermitteln finanziert werden. Es gibt glücklicherweise mittlerweile in allen deutschen Bundesländern eine Organisation wie Zebra. Wenn man diese Organisation vor Ort sucht, würde ich empfehlen, zunächst einmal auf der Homepage von unserem Dachverband zu gucken. Das ist der VBRG, kurz für Verband der Beratungsstellen für Betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und auf der Homepage des VBRG findet man dann letztlich auch eine Liste mit entsprechenden Beratungsstellen aus allen anderen Bundesländern.
Wie viele Leute seid ihr eigentlich in dem eurem Büro, in eurer Stelle für das Land, die als Berater dort arbeiten? Und wie groß muss ich die Organisation mir vorstellen?
Also wir sind mittlerweile 5 Beraterinnen und Berater, die in Vollzeit bei Zebra tätig sind. Dazu kommen noch andere Personen, etwa für die Verwaltung, die Geschäftsführung oder Menschen, die auf Honorarbasis für uns die Sensibilisierungsarbeit machen, also zum Beispiel Workshops geben oder Vorträge, die sich um das Thema rechte Angriffe und deren Folgen für die Betroffenen drehen. Ich persönlich finde das mittlerweile schon ganz schön viel, weil man sagen muss, dass wir vor mittlerweile 6 Jahren, als wir mit Zebra gestartet sind, für ganz Schleswig-Holstein 2 450 € Stellen zur Verfügung hatten. Da kann man sich vorstellen, wie gut das funktioniert hat, insbesondere im Jahr 2015, als ja doch sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und darum eine auch sehr intensive politische Diskussion mit entsprechenden Angriffen auch geführt wurde. Und insofern bin ich tatsächlich sehr, sehr froh darüber, dass wir innerhalb der letzten Jahre es geschafft haben, doch so zu wachsen, mittlerweile, wie gesagt, mit 5 Personen landesweit vertreten sind. Und ich an der Stelle auch sagen würde, natürlich freut man sich immer, wenn es mehr wird, weil wir schon auch die Erfahrung gemacht haben, je mehr Personen wir sind, umso mehr können wir es schaffen, das Dunkelfeld, das es in dem Bereich immer gibt, zu erhellen und dementsprechend auch mehr Betroffene zu beraten. Gleichzeitig ist die Ausstattung, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, sicherlich nicht schlecht.
Spannend, spannend. Ja, lass uns jetzt mal so ein bisschen allgemeiner gucken, wie wir diese Frage von Gewalt im politischen Raum oder aus politisch oder vermeintlich politischen Motiven, wo wir uns ja hier überschneiden, wie man das eigentlich so fassen kann. Eine Frage, die sich mir unmittelbar aufdrängt, so aus der Zeit dieses Jahres, wie bewegt sich das denn eigentlich in dieser Corona-Zeit? Also sind die Fälle jetzt mehr geworden oder weniger geworden? Sind die Leute, die ihr beraten wollt, weniger oder mehr auch willens, sich von euch beraten zu lassen? Also was siehst du jetzt in diesem ganz besonderen Jahr 2020, wo man ja sagen kann, es gibt erstmal viel mehr Druck in der Gesellschaft, weil viele Leute unter Stress leiden durch diese Beschränkungen und durch dieses ständig beherrschende Thema, was uns alle begleitet. Viele Leute auch unter wirtschaftlicher Unsicherheit in verschiedenen Formen. Wie entwickelt sich das Thema, was du wahrnimmst, also Angriffe und Gewalt aus einer rechten Ecke in dem Land Schleswig-Holstein, wie hat sich das dieses Jahr verändert und bewegt? Und wie siehst du auch den Ausblick auf die kommenden Jahre? Was ist da deine Vermutung? Das kannst du jetzt nicht ableiten direkt aus der Arbeit, aber deine Meinung ist sicherlich spannend mal zu hören, weil du da so nah dran bist.
Also eine Prognose für die nächsten Jahre ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Menschen in Schleswig-Holstein unser digitales Beratungsangebot, auf das wir in den letzten Monaten umgestiegen sind, sehr gut angenommen haben. Also wir hatten sowohl im Frühjahr schon mal eine Phase, wo wir primär über Video beraten haben. Und das ist jetzt im Mitte November auch wieder so. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich Betroffene in der großen, unterm Strich, in der großen Mehrheit mit dieser Form der Beratungsgespräche sehr, sehr gut zurechtkommen. Trotzdem ersetzt es natürlich nicht die Face-to-Face-Beratung, die sonst bei uns üblich ist und die natürlich noch mal einen deutlich besseren Kontakt zu den Betroffenen möglich macht. Insofern bin ich auch tatsächlich sehr, sehr froh, wenn es irgendwann wieder möglich sein sollte, dann entsprechende Beratungsangebote vor Ort zu machen. Was die Entwicklung angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir gerade erst in der Auswertung sind. Also wir veröffentlichen einmal im Jahr, immer im Frühjahr, ein Monitoring rechter Gewalt in Schleswig-Holstein. Dann wissen wir letztlich, wie viele entsprechende Taten wir bei uns im Bundesland registriert haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch gar nicht einschätzen, wie sich das in dem Bereich bewegt hat. Was ich aber sagen kann, ist, dass prinzipiell die Anzahl unserer Beratungsfälle, in denen wir unterstützend tätig geworden sind, das ist ja nochmal was anderes als die Anzahl der entsprechenden Gewalttaten, weil längst nicht jeder Mensch sich beraten lassen möchte oder vielleicht es auch andere Gründe gibt, nicht zu uns zu kommen, nicht zu uns zu finden. Trotzdem kann ich sagen, die Zahl der Beratungsfälle, die hat auf jeden Fall nicht abgenommen. Die ist weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Gewalttaten an sich sich weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. Uns persönlich hat das, oder mich persönlich als Berater bei Zebra hat das sogar ein Stück weit überrascht, weil die meisten der Taten, die wir haben, sind sogenannter Vorsatz bei Gelegenheit. Das heißt, in aller Regel ist es so, dass sich Täter und Betroffene nicht vorher kennen, sondern sich mehr oder minder zufällig im öffentlichen Raum begegnen und dann kommt es aufgrund von äußeren Merkmalen zur Zuschreibung eines gewissen Feindbildes rechterseits und dementsprechend wird dann zur Tat geschritten. Das ist also meistens gar nicht so groß geplant im eigentlichen Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, wenn man mit dem Thema nicht regelmäßig Berührung hat. Und angesichts der Tatsache, dass ja das öffentliche Leben in den letzten Monaten und auch jetzt wieder stark runtergefahren ist, wären wir zunächst einmal davon ausgegangen, dass genau diese Arten von Vorsatz bei Gelegenheit im öffentlichen Raum, auf der Straße, im Supermarkt, im Nachtleben deutlich abgenommen haben sollten. Tatsächlich ist das aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Und Da kommen wir dann wieder zurück sozusagen zu einer Prognose, denn an der Stelle kann man sagen, dass die Ideologien, die hinter solchen Taten stecken, offensichtlich weiterhin ungebrochen wirkmächtig sind und ich dementsprechend auch davon ausgehe, dass es sich solche Taten innerhalb der nächsten Jahre weiterhin auf einem hohen Niveau fortsetzen. Wie das dann sich konkret entwickelt, darüber können wir tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage machen. Ich glaube, das ist auch für so eine Beratungsstelle, wie wir es sind, gar nicht seriös möglich. Das ist vermutlich eher etwas, was Menschen, die aus dem Bereich der Wissenschaft kommen, seriös einschätzen können.
Sag mal, du bist ja oder ihr seid mit eurer Arbeit auf der Seite der Betroffenen und nicht irgendwie bei den Tätern und Täterprävention oder Tätnerforschung. Ähnlich wie wir wollen wir ja bei uns Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in der Regel präventiv, also vorher stärkend ein besseres Gefühl geben, wie sie mit diesen Dingen umgehen können und damit Resilienz, wenn man so will, oder Starksein vermitteln und Vorbereitung. Wenn man jetzt sieht, dass in unserer Gesellschaft diese Ideologien, die zu den Anschlägen, Gewalttaten, Bedrohungen bei Politikern häufig dann auch Kampagnen, auch wenn das nicht euer tägliches Brot ist. Bei Politikern ist es ja häufig dann eine geplante Kampagne, die jemand irgendwie beeinflussen soll, dass diese Dinge weiter uns begleiten werden in Deutschland. Ist einfach, glaube ich, Konsens an verschiedenen Stellen, glaube ich, wie du es gerade auch gesagt hast. Glaubst du, dass die Betroffenen, so wie du die erlebst, bei dir, die du kennenlernst in eurer Beratungsarbeit, auch selber irgendwas tun können, um einen Beitrag zu leisten, dass diese, ich sag mal, Wirkmächtigkeit, wie du das genannt hast, also dieses Einwirken von, aus wahrscheinlich unserer beider Sicht, schrägen Feindbildern und ideologisch untermauerten Vorstellungen, wer schädlich oder gut ist für unsere Gesellschaft, dass das ein bisschen zurückgedrängt wird. Also ich will damit nicht Verantwortung zu Betroffenen schieben, aber was rätst du denen oder was wünschst du dir manchmal, wenn du deine zu beratenden Menschen vor dir hast, was die auch selber tun können, um entweder in ihr Umfeld oder andere Täter oder potenzielle Täter irgendwie oder unsere Gesellschaft auch in die richtige Richtung zu bewegen. Mir fällt da sowas ein, sollten die mehr darüber reden oder sollten die weniger darüber reden? Was kommt aus der Ecke so bei dir im Kopf, wenn du mal überlegst, als nicht als Berater, sondern als jemand, der sich vielleicht eine Gesellschaft wünscht, wo sowas wieder weniger wird irgendwann? Was kann aus dieser betroffenen Arbeit, die wir hier beide im Blick haben, auch vielleicht rückwärts daraus entstehen? Also wenn es da was gibt, da bist du ja ganz nah dran.
Das sind jetzt eine ganze Reihe Fragen auf einmal, wenn man ehrlich ist.
Zu ich dachte, es wäre nur eine, aber vielleicht ist es so kompliziert. immer was am besten beantwortbar ist.
Genau, mache ich gerne. Ja. Also, letztlich, glaube ich, können die meisten Betroffenen gar nicht so viel tun, um selber nicht zum Ziel von entsprechenden Angriffen zu werden. Bei Lokalpolitikern, die ja letztlich eure Zielgruppe sind, da mag das noch in einem bestimmten Grad möglich sein, indem man sich gezielt überlegt, welche Daten möchte ich vielleicht von mir im Internet stehen haben, will ich, dass da auch persönliche Daten von mir stehen und so weiter. Die betroffenen Gruppen, mit denen wir zu tun haben, sind aber ja deutlich vielfältiger. Und Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung angegriffen werden, die haben in aller Regel kaum die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, die Merkmale, die beim Täter die Tat auslösen, zu ändern. Generell würde ich aber auch sagen, es ist gar nicht die Aufgabe der Betroffenen, an der Stelle für sich selber und für ihren Schutz zu sorgen, sondern, das ist jetzt zumindest meine persönliche Meinung, es ist eigentlich die Aufgabe unserer Gesellschaft als Ganzes, dafür zu sorgen, dass Teile dieser Gesellschaft genauso geschützt sind wie alle anderen Leute hier auch. Und da kommen wir dann eben zu der Frage, naja, wer sollte darüber eigentlich reden? Und häufig ist es ja tatsächlich so, dass Betroffene von rechten Angriffen darüber sehr gern reden wollen. Ich würde da sagen, es ist eigentlich eher Aufgabe der Gesellschaft, den Betroffenen zuzuhören, die Stimme der Betroffenen zu verstärken und die Stimme der Betroffenen wahrzunehmen. Denn nur so kann die gesellschaftliche Empathie erzeugt werden, die dann auch dazu führen kann, dass es hoffentlich zu weniger rechten, rassistischen und antisemitischen Angriffen kommt. Gleichzeitig gibt es natürlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt der Individualität von solchen Angriffen und auch der Reaktion darauf, gibt es ganz viele Betroffene, die sagen, ich will darüber öffentlich nicht reden. Die Gründe können ganz verschieden sein, zum Beispiel Angst vor Stigmatisierung oder Angst vor Folgetaten. All das sind natürlich vollkommen nachvollziehbare Gründe, die dann an der Stelle auch respektiert werden müssen.
Klar. Also, da bin ich natürlich bei dir, dass wir Betroffenen niemals die Aufgabe zuweisen können, das grundsätzlich zu ändern. Aber ich höre so ein bisschen raus, du wünschst dir, da wo es geht, dass Betroffene reden und dass alle anderen, wir anderen, die durch verschiedene Merkmale, die wir halt nicht haben, nicht Opfer von solchen Taten werden, als zuhören und die Empathie entwickeln und dafür zu sorgen, dass alle sich sicher fühlen in unserer Gesellschaft. Das ist, glaube ich, so gerade für eure Betroffenen das Thema. Bei unseren Kommunalpolitikerinnen haben wir in Umfragen, die wir jetzt über die letzten Monate gemacht haben, mit Leuten, die in der Presse bekannt waren durch Übergriffe und Bedrohungen, auch gemerkt, dass die anscheinend gar nicht alles erzählen in der Öffentlichkeit, weil sie auch nicht schwach gelten, als schwach gelten wollen. Das ist natürlich aus der Sicht des Politikers, der schwach sein möchte, oder der Politikerin, die nicht schwach wirken möchte, richtig für eine vernünftige Wahrnehmung, dass da politisch was schief liegt, wenn Gruppen Politikerinnen zu bestimmten Aktionen drängen oder aus ihren Ämtern rausdrängen wollen, natürlich auch gefährlich, wenn das gar nicht diskutiert wird. Zum Glück wird da ja seit dem Mord an Dr. Walter Lübcke auch viel in Deutschland drüber gesprochen. Und da tragen wir ja auch mit unserer Arbeit ein bisschen zu bei. Am Ende gleich würde ich dich noch mal so ein paar Wünsche fragen, aber ein Thema hat mich noch umtrieben in der Vorbereitung. Ist es im Moment schwieriger überhaupt, einen rechten Hintergrund von einer Tat irgendwie zuzuordnen und nachzuweisen? Also ich stelle mir so als Zeitungsleser vor, dass diese ganze Bemühung, rechts-links zu verwischen mit Querdenkern und G20-Demonstranten, wo dann rechts und links teilweise zusammen sind, auch in anderen Ländern lässt sich das da beobachten, hat das in eurer Arbeit schon Auswirkungen, dass man jetzt manchmal gar nicht mehr so richtig sagen kann, was die Motivation des Täters war und ihr dann auch gar nicht wisst, ob ihr aus eurem Selbstverständnis Beratung machen sollt, dürft, da die Richtigen seid, oder ist das bei euch noch nicht so ein Thema? Wie siehst du das?
Ich glaube, die Frage, was die Tatmotivation ist, die begleitet uns natürlich seit dem ersten Tag, an dem es Zebra gibt. Und wir haben da für uns eine relativ klare Antwort gefunden, die auch in den Qualitätsstandards, die wir mit anderen Beratungsstellen unseres Dachverbandes teilen, drinsteht. Und da kann man letztlich sagen, naja, es gibt immer Hintergründe, es gibt immer Hinweise, die auf einen rechten Hintergrund einer Gewalttat eben hinweisen. So. Das ist Nummer eins, die Einstellung der Täter. Das kann zum Beispiel deutlich werden durch Äußerungen vor der Tat oder während der Tat, durch Kleidung und Symbole, durch Zugehörigkeit zu rechten Gruppierungen. All das sind so Elemente, die auf eine rechte Tatmotivation bzw. eine rechte Einstellung der TäterInnen hindeuten können. Das zweite sind die Umstände der Tat. Also nach welchen Kriterien wurden eigentlich die Betroffenen ausgewählt? Gibt es einen gewissen Tatkontext wie Zeit und Ort, meinetwegen in Zusammenhang mit Demonstrationsgeschehen zum Beispiel? Aber auch, und das ist dann das dritte, die Wahrnehmung der Betroffenen. Also häufig haben Betroffene einen sehr, sehr guten Eindruck davon, aus welchen Gründen sie konkret angegriffen wurden und was die Motivation der Täter war. Und das sind so die drei Elemente, würde ich mal sagen, die wir bei der Beurteilung von Straftaten oder Angriffen zugrunde legen, um eben einschätzen zu können, handelt es sich bei diesem Angriff um einen politisch rechten Angriff oder um einen meinetwegen zwischenpersönlichen Konflikt. Wichtig ist mir dabei, dass man sich das Ganze nicht so vorstellen darf, dass diese Taten von organisierten Neonazis begonnen werden. Das ist sehr, sehr selten der Fall. Natürlich gibt es das auch, aber in der Regel sind das eigentlich eher relativ unauffällige Menschen, die aber trotzdem in diesem ideologischen Bereich so weit gefestigt sind, dass sie bereit sind, damit zur Tat zu schreiten und anderen Leuten Schaden zuzufügen.
Den Hörerinnen und Hörern wird so gehen wie mir, dass der erste Teil deines Satzes so ein bisschen entlastend klang, aber andererseits ist es ja eigentlich sehr erschreckend, dass da normale Menschen, so wie ich sage das jetzt mal flapsig wiedergegeben, dann so weit irgendwie radikalisiert sind, dass sie dann auch zu Gewalttaten, Einschüchterungen und so weiter greifen, die dann bei euch Beratungsbedarf bei den Betroffenen auslösen. Ganz wichtiges Thema, was man mitnehmen muss. Gut, wir werden auf jeden Fall über eure Arbeit bei uns immer wieder, auf eure Arbeit immer wieder hinweisen, weil für betroffene Menschen in der Politik eure Arbeit an vielen Stellen, glaube ich, auch gut sein kann. Da, wo andere mit kurzfristigen Angeboten oder wir mit unseren Präventionsvorhaben vielleicht auch nicht mehr reinreichen können. Das ist toll, dass es eure Arbeit gibt. Zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, so zweigeteilt, was du dir wünschst. Das kannst du vielleicht mal überlegen. Das eine ist so Richtung Politik und politische Vorgaben und Rahmenbedingungen für eure Arbeit, aber auch für dieses Thema. Und zum Zweiten, hast du Wünsche oder Ideen für unsere Arbeit? Wir sind ja jetzt durch die Corona-Zeit mit unseren Seminaren und Workshops noch gar nicht richtig an den Start gegangen. Wir werden auch Teil virtuell jetzt umstellen und haben aber nächstes Jahr vor, dann auch in die Breite zu gehen. Hast du da von dem, was du von uns bis jetzt weißt, auf diese Zielgruppe, mit der wir arbeiten, Ideen oder Dinge, wo du sagst, da solltet ihr vielleicht drauf achten? Wäre auch spannend, sowohl für mich jetzt im Gespräch, aber auch vielleicht für diejenigen, die zuhören.
Also zunächst einmal meinerseits vielen, vielen Dank, dass ihr auf unsere Arbeit hinweisen wollt, weil ich hatte ja vorhin schon die wirklich große Bedeutung von Vernetzungspartnern für unsere Tätigkeit rausgestellt. Und an der Stelle kann ich natürlich auch sagen, dass gerade diese Art von Verweis auf uns und unsere Tätigkeit für uns eben enorm wichtig ist. Insofern ist das tatsächlich auch bereits eigentlich der Punkt, der für mich zentral gewesen wäre, was ich mir sozusagen von euch als Verein und als Initiative wünschen würde. Darüber hinaus, wenn wir uns die Frage von Gesellschaft anschauen und davon, was die Gesellschaft tun kann, um angemessen auf entsprechende Taten zu reagieren, dann sind wir plötzlich bei so einem sehr, sehr breiten Feld sozusagen. Ich kann da mal ein, zwei Dinge vielleicht exemplarisch rausgreifen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, eine der wichtigsten betroffenen Gruppen, auch diejenigen, die zahlenmäßig am häufigsten bei uns in Beratung sind, sind Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Immer wieder Geflüchtete zum Beispiel. Und unter den Geflüchteten sind natürlich viele Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Für den Verarbeitungsprozess und auch für die juristische Aufarbeitung solcher Taten kann es sehr, sehr schwierig sein, wenn Menschen, die zum Ziel von rechten Angriffen geworden sind, keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, weil man letztlich als Beratungsstelle dann nie weiß, sind die Sachen, die wir mit den Betroffenen erarbeiten, überhaupt perspektivisch tragfähig und sind das Dinge, die langfristig sinnvoll sind oder sind unsere Gesprächspartner, wenn es schlecht läuft, vielleicht in 2, 3 Wochen schon wieder gar nicht mehr in Deutschland. So. Und gerade auch so als gesellschaftliches Zeichen an die Täter, finde ich persönlich, ist vollkommen richtig, wenn man sagen würde, dass Menschen, die zum Ziel von rassistischen Taten werden, in Deutschland eine Bleibeperspektive angeboten bekommen, wenn sie die nicht sonst auf anderem Wege schon haben. Denn letztlich muss man ja ganz ehrlich sagen, handelt es sich bei rechten Angriffen immer um Botschaftstaten. Es trifft eine Person, aber die Botschaft, die die Täter damit aussenden wollen, geht weit darüber hinaus, wirkt in die Community rein, wirkt in die ganze Gesellschaft rein. Und dort auf einem solchen gesetzlichen Weg quasi die Gegenbotschaft zu senden, ihr erreicht mit rassistischen Taten eure Ziele nicht. Das wäre ein Anliegen, dass ich
sogar dann.
Ne? Oder das genau, ja ihr Idee, erreicht ne? genau das Gegenteil. Das fände ich eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, über die ich mich sehr freuen würde. darüber hinaus, wenn wir uns sozusagen jetzt nochmal dem Thema Lokalpolitiker widmen, da haben wir Lokalpolitiker natürlich in zwei Rollen. Einerseits als Menschen, die selber von solchen Angriffen betroffen sind und das wohlgemerkt über alle Parteigrenzen hinweg. Also wir hatten bei uns in der Beratung Menschen von der CDU, von den Grünen, von der SPD, von der Linken. Dass all solche Lokalpolitiker sind bei uns schon in der Beratung gewesen. Neben der Rolle als potenziell Betroffene haben wir Lokalpolitiker aber natürlich auch als Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und sich, wenn es zu solchen Taten kommt, mit den Betroffenen solidarisieren können und ihre Stimme laut machen können, um deutlich zu machen, dass die Gesellschaft solche Taten nicht akzeptieren will. Und das ist natürlich schon etwas, was ich mir da wünsche und wo ich einerseits mir tatsächlich erhoffe, dass Lokalpolitiker möglichst gut von der Gesellschaft gestützt werden, damit sie die Arbeit tun können, die sie tun, dass sie aber andererseits, wenn es zu entsprechenden Angriffen kommt, deutlich Position beziehen und auch langfristig klar machen, dass sie solche Angriffe ablehnen und nicht tolerieren werden.
Ja, zwei sehr gute, klare Wünsche und beides Ideen, die mir so Querverbindungen, die du da gerade gemacht hast, die mir zumindest, obwohl ich auch jetzt viel lese und höre, seitdem wir in diesem Bereich hier tätig geworden sind, so noch gar nicht kannte. Also sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese beiden letzten Anregungen auch. Und generell, lieber Kai, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, für ein Vorbereitungsgespräch und die Zeit der Aufnahme, die wir heute gemacht haben. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, so ein bisschen kondensiert hier mal so zu 1000 Aspekten Antworten geben zu müssen. Uns hilft es auf jeden Fall, dass wir das ganze Thema gut beleuchten können, auch mit deiner tollen Perspektive. Ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank auch meinerseits. Mir hat das Ganze tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich darüber, dass es diesen Podcast gibt und auch schon darauf, die Folge dann hören zu können.
Wunderbar. Tschüss.
Tschüss.